Herzlich willkommen zum Online-Kongress Medizin der Erde. Mein Name ist Christel Ströbel und mein heutiger Gast ist Margret Madejski. Margret ist Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Naturheilkunde für Frauen. Sie hat eine Unterrichtstätigkeit bei Natura Naturans und ist da sehr eingebunden, eine Arbeitsgemeinschaft für traditionelle abendländische Medizin nach Paracelsus. Margret hat viele Bücher geschrieben und es geht natürlich viel um Frauenheilkunde und Paracelsus. Ein Buch, Alchemilla oder auch Paracelsus Medizin, Heilmittel der Sonne, das alternative Kinderwunschbuch und das Lexikon der Frauenkräuter. Und du hast so einen schönen Satz auf deiner Homepage: Als Therapeutin verstehe ich mich weniger als die rund um die Uhr erreichbare Notfalltherapeutin, sondern ich möchte vielmehr richtungsweisend tätig sein und zu mehr Eigenverantwortlichkeit anregen, also Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das finde ich wunderbar. Ganz herzlich willkommen, liebe Margret.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem wunderbaren Kongress Medizin der Erde. Es freut mich sehr, es ist mir eine große Ehre, heute was erzählen zu dürfen. Und vielen Dank für die freundliche Einladung und für die freundliche Einführung jetzt.
Danke dir. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, was nehmen wir denn für Themen, weil du bist so breit angelegt. Und also ich glaube, es gibt in der Pflanzenheilkunde nichts, was man dich fragen könnte, wo du sagen würdest, keine Ahnung, sondern du bist so ein richtiger sprudelnder Quell an Wissen, an Informationen. Und ja, das hat mich seit Jahren begeistert. Aber wir möchten jetzt heute mal so ein bisschen auf die antibakteriellen Pflanzen eingehen. Und da wäre jetzt einfach mal gleich meine erste Frage: Wie genau wirkt denn eigentlich so eine antibakterielle Pflanze? Was macht die eigentlich genau im Körper?
Wir hatten ja, glaube ich, die antiviralen Pflanzen ausgewählt. Und antibakteriell und antiviral ist schon recht unterschiedlich, wie die wirken. Also bei Bakterien.
Moment, bei Bakterien. Ich habe gerade antibakteriell gesagt.
Das macht überhaupt nichts. Genau. Also bei Bakterien sucht man in der Forschung heute zum Beispiel Pflanzen, die in der Lage sind, die Biofilmbildung, dass sich Bakterien anhäufen auf irgendwelchen Geweben, zu reduzieren. Da gehört die ganz gewöhnliche Kamille einfach in den Vordergrund. Die verhindert zum Beispiel das Anhaften an den Schleimhäuten und macht die Schleimhäute dicht. Also die zieht die Zellgewebe zusammen, sodass da gar keine Bakterien eindringen können. Und bei den Viren, da sind es zum Beispiel auch Mechanismen, die man noch gar nicht kennt. Also interessanterweise bei Echinacea weiß man, die wirkt antiviral, die wirkt sogar antiviral gegen Coronaviren. Aber natürlich nicht gegen den neuartigen, jetzt entdeckten Coronavirus. Das kann man nicht so einfach übertragen. Aber da gibt es Studien drüber. Nur weiß man nicht, über welchen Mechanismus genau das funktioniert. Aber bei ätherischen Ölen, da geht man davon aus, dass die in der Lage sind, zum Beispiel die Zellmembran so zu stärken und dort anzugreifen, dass eben die Viren da gar nicht adhäsiert werden können, dass die nicht dran haften können. Also die verhindern die Adhäsion von Viren. Oder sie inaktivieren die Viren direkt in der Luft oder wenn sie außerhalb der Wirtszelle sind. Also da gibt es verschiedenste Mechanismen, die bekannt sind.
Ist es schon faszinierend, was so eine Pflanze in sich trägt an Wirkstoffen, um genau das in unserem Körper zu schützen oder zu vollbringen, wo sie sich ja auch selbst einfach in der Natur schützt.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen wie eine chemische Kampfwaffe, die die Pflanze nicht für uns bildet, sondern für sich selbst. Das heißt, die Pflanze draußen im Wald zum Beispiel, die muss sich ja auch schützen vor Fäulnisbakterien, vor Schimmelpilzen oder wenn Pflanzen in großen Kollektiven wachsen, also so flächendeckende Pflanzen beispielsweise, dann müssen die auch sich gegen Pflanzenviren zur Wehr setzen. Und weil sie halt nicht in die Apotheke gehen können und sagen können, hallo, gib mir mal Acyclovir oder irgendwas, müssen sie aus sich heraus Stoffe bilden. Und das weiß man, diese chemischen Kampfstoffe, das sind zum Beispiel Gerbstoffe, Wirkstoffe, die sind in der Melisse oder in anderen Lippenblütlern enthalten, dann eben in Walnussblättern, Eiche. Es gibt alle Rosengewächse enthalten Gerbstoffe, die jetzt antiviral sind. Also da gibt es ganze Wirkstoffgruppen, die auf jeden Fall antiviral aktiv sind. Und andere Pflanzen bilden vermehrt ätherische Öle. Zum Beispiel die antivirale Wirkung von Thymian ist beachtlich. Auch da verhindert Thymian wieder das Anhaften von Viren an der Zellmembran. Das heißt, die Viren kommen erst gar nicht in die Zellverbände rein, die sie schädigen können. Und deswegen ist das große Gebiet der Pflanzen eigentlich, dass sie auch eine Prophylaxe uns ermöglichen, also vorbeugend einzusetzen und die Eintrittspforten zu pflegen, Nase, Mund und dergleichen, Rachen.
Wenn du jetzt sagst vorbeugend, ist ja ganz wunderbar, aber gibt es da eigentlich auch ein zu lang, zu viel oder wie man das oft mal aus der Pharma-Medizin kennt, dass dann eine Resistenz aufgebaut wird?
Das ist anders, weil ätherische Öle beispielsweise, die greifen an den Membranen an und die ziehen das Virus oder das Bakterium quasi regelrecht aus. Also es gibt ja manche Viren, die sind behüllt. Und in den Hüllen, das ist wie unsere Haut, bestehend aus Fetten, aus Eiweißen. Und die ätherischen Öle als Beispiel, die greifen dann bei den Fetten an, die verbinden sich mit den Fetten und die ziehen das Virus einfach aus. Das heißt, da gibt es gar keine Resistenz. Wie soll es eine Resistenz geben? Und umgekehrt ist es bei den Gerbstoffen, die greifen dann eher an den Proteinsubstanzen in der Membran der Zelle an. Und auch da, Virus oder Bakterium, wenn sie behüllt sind, die Viren, dann werden sie angegriffen und werden regelrecht ausgezogen. Sie haben keinen Eigenschutz mehr, sie haben keinen Schutzmantel mehr. Also Resistenzbildung ist im Pflanzenreich weniger gegeben als mit chemischen Substanzen.
Ich finde, das ist eigentlich so die Botschaft überhaupt, wo wir ja mal wieder sehen, unsere Ernährung ist oder unsere Nahrungsmittel sind auch unsere Heilmittel, vorbeugend und wenn es uns erwischt hat. Also ich habe im Winter über jetzt so ein ganz tolles Brot entdeckt, also nicht das Brot selber, sondern da kommt gleich ein bisschen Butter drauf, Honig, da drauf Thymian, da drauf viel Knoblauch. Das Ganze lasse ich so eine halbe Stunde ziehen, dass sich das so, ja, dass der Thymian schön weich wird. Essen und also erstens mal, ich habe so das Gefühl, das entwickelt so Bärenkräfte in einem. Man fühlt sich gereinigt und gleichzeitig, ja, geschützt und es schmeckt auch noch. Und ich habe jetzt schon von so vielen Menschen gehört, du mit deinem Thymianbrot, ich bin so toll durch den Winter gekommen. Und da haben wir ja der Knoblauch einmal mit dieser antiviralen, antibakteriellen Wirkung und Thymian. Also ich denke, es kann so einfach sein, wenn man sowas weiß und das dann einfach mal so in die Ernährung mit aufnimmt.
Auf jeden Fall. Also ich bin in meiner Kindheit faktisch nur mit Knoblauchbrot geheilt worden, wenn wir krank waren. Dann gab es auf dem Ofen Brot, das wurde geröstet, da kam Butter drauf, aber zuerst, bevor Butter drauf kam und Schnittlauch vielleicht noch aus dem Garten, hat man uns mindestens eine Knoblauchzehe drauf gerieben. Natürlich hat das ziemlich gemüffelt, ist gewöhnungsbedürftig, aber es schmeckt super gut und es ist extrem wirksam. Nur wir sollten gerade, wenn wir die Nahrungsmittel als Heilmittel erwähnen, auch erwähnen, dass nicht jedes Heilmittel, also nicht jedes Nahrungsmittel ein Heilmittel ist, weil das Problem liegt darin, dass wir ganz viele Attrappen nur noch bekommen. Also gerade unser Obst ist nicht mehr unser Obst, sondern das sind Pestizidschleudern und unser Gemüse ist nicht mehr unser Gemüse. Auch da sind die Pestizide im Vormarsch. Unser Korn ist nicht mehr unser Korn. Und auch beim Knoblauch muss man sagen, Knoblauch ist eine wunderbare Heilpflanze gegen Viren, Bakterien, Pilze. Da könnten wir jetzt eine Geschichte an die andere reihen, wie wirksam das wirklich ist. Aber viele Knoblauch, die man kaufen kann, werden eben bestrahlt. Also die werden radioaktiv bestrahlt mit Gammastrahlen, um die Keime zu reduzieren. Und das ist dann nicht mehr in der Wirksamkeit dasselbe wie ein Bio-Knoblauch, den wir vom Biomarkt holen, aus dem eigenen Garten gezogen haben. Das sind schon gigantische Unterschiede.
Also ich denke, biologisch einzukaufen, wenn es geht, auch noch Demeter, da sind wir doch auf einer relativ sicheren Seite. Und ich freue mich so, dass in den letzten 10 Jahren das Bewusstsein für Bioqualität so enorm gestiegen ist, wo die halt schon große Lebensmittelketten so vieles in Bio anbieten und das vielleicht nicht unbedingt aus eigener Überzeugung, sondern einfach, weil es der Kunde möchte. Wo man mal wieder sieht, wir Verbraucher haben da schon eine Kraft und eine Macht, einen Markt in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Um Macht zu haben, braucht man Wissen. Ja. Und es ist nicht jeder informiert darüber, weil die meisten denken, unsere Regierung wird es ja schon regeln. Wenn es giftig wäre, würde man es nicht verkaufen. Aber es ist definitiv, Pestizide sind mit eine Hauptursache von Erkrankungen inzwischen, Allergien, Autoimmunprozesse. Und wenn dann noch ein Virus von außen dazukommt, dann wird es eben für uns Menschen immer gefährlicher. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man nicht nur guckt, dass man einen Notnagel irgendwo drauf tut und irgendwo direkt antiviral zum Beispiel arbeitet, sondern dass wir unser gesamtes Immunsystem stärken, indem wir uns auch regelmäßig entgiften, Frühjahrskur machen, Blutreinigungskuren oder wenn man Pestizid belastet ist, eben auch ganz gezielt oder wenn Medikamente einen so ein bisschen geschwächt haben, wie Impfungen beispielsweise und Antibiotika, dass man dann auch wieder das Immunsystem auf Vordermann bringt und in der Regel geht das auch über den Darm sehr gut, dass man Darmsanierung macht mit Heilpflanzen. Da bist du ja mit deinem Thymian und Knoblauchbrot sehr gut dabei.
Also ich glaube, das kann man gar nicht oft genug so erwähnen und dann eigentlich zum Hauptsatz im Gespräch machen, wie wichtig unsere gute Ernährung ist, die uns wirklich nährt, die unserem Körper die Kraft schenkt durch ihre Inhaltsstoffe, die wir auch wirklich brauchen, um gesund zu sein und zu bleiben. Wenn du jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr auf die Pestizide eingehen, weil es auch mir selbst so ein großes Anliegen ist, da immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig eine biologische Ernährung ist. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Du hast vorhin gesagt, wenn ein Körper Pestizid belastet ist, gibt es Immunsystem? Können wir da noch ein bisschen drüber sprechen?
Vieles hängt mit vielem zusammen. Und es ist halt so, dass Pestizide sehr oft Hormonrezeptoren belegen und dann insgesamt eine Disbalance verursachen. Das ist das eine, worunter viele Frauen leiden. Da kommen wir dann beim Thema Hormone drauf. Das ist ja jetzt nicht aktuell. Und das wollten wir heute Abend, glaube ich, als Interview machen. Und das andere ist, dass die Pestizide sich auch in der Bauchspeicheldrüse ablagern und natürlich im Darm deswegen auch Schäden verursachen. Und wir sprechen ja auch vom darmassoziierten Immunsystem. Und was da zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass wir wieder viel mehr Bitterstoffe zuführen, weil die Bitterstoffe aktivieren das darmassoziierte Immunsystem. Und wenn man so ein bitteres Salatblatt beispielsweise auf die Zunge legt, dann fängt ja schon der Speichel an zu fließen. Und dieses ins Fließen bringen ist ja schon wahnsinnig wichtig für den Darm, damit er sich selber reinigen kann. Denn alle Darmsäfte beginnen zu fließen, wenn man Bitterstoffe zuführt. Aber alleine auch Entgiftung, egal ob es Pestizide sind oder was anderes, eine Grundregel ist dabei einfach trinken, trinken, trinken. Wir brauchen quasi Waschwasser für unsere Körperzellen. Also ich erkläre das immer Frauen, wenn die vor mir sitzen und ich habe dann Augendiagnose gemacht und dann sieht man, es ist ein bisschen schmutzig, die Nieren arbeiten nicht so optimal und die Leber und so weiter. Und dann frage ich die Leute immer, trinken sie eigentlich genug? Und dann, ja, ich trinke 1 Liter, ich trinke 2 Liter oder was weiß ich. Und dann sage ich, aber bei Ihnen schaut so aus, als ob das Haus nicht richtig geputzt wird. Und dann sage ich immer, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Haus mit 3 Stockwerken und Sie geben der Putzfrau jetzt nur einen Eimer Wasser mit. Schon nach dem 1. Stockwerk wird es ganz dreckig sein. Das heißt also, bevor man jetzt ganz gezielt etwas tut, sollte man einfach nur Waschwasser zur Verfügung stellen. Trinken, trinken, trinken. Das ist eine Variante. Es gibt natürlich auch ganz viele Pflanzen, die entgiften, aber wenn man akute Virusinfekte hat, darf man nicht das Immunsystem noch beschäftigen mit Entgiftungsprozessen. Das ist ja das ganze Stoffwechsel. Der Stoffwechsel ist ja dann aktiv und akute Leiden gehen immer zuerst. Das heißt, der Virusinfekt muss zuerst ausgeheilt werden und dann kann man wieder Entgiftungen fortführen.
Das ist eigentlich, wenn du das jetzt so sagst, absolut logisch. Man nimmt erstmal das, was gerade akut ist. Der Körper kommt dann wieder zu Kräften und dann kann die Entgiftung auch gut funktionieren, ohne dass praktisch durch das Ausleiten der Gifte, die im Körper sind, so Reaktionen kommen, die wie eine neue Vergiftung sind. Wunderbar. Antivirale Pflanzen. Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, die Echinacea, beim Knoblauch waren wir. Was würdest du sagen, so gerade jetzt in dieser Zeit ist so, oder sind so die 5 wichtigsten antiviralen Pflanzen, mit denen wir uns schützen und stärken können?
Die 5 wichtigsten, du zählst mit. Also die, weil es sind wesentlich mehr als 5, die jetzt wichtig sind, je nachdem, welches Virus man bekämpfen möchte oder reduzieren möchte oder welchem Virus man die Kraft und Virulenz nehmen möchte. Wir hatten jetzt schon erwähnt die Sonnenhut. Beim Sonnenhut muss man sagen, Sonnenhut ist im Vorfeld sehr interessant. Echinacea purpurea hat Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass es auch bei Coronaviren aktiv wäre. Aber wie gesagt, das kann man nicht übertragen auf das neuartige Coronavirus, weil jedes Virus, auch Influenza, hat einfach verschiedene Unterarten und die haben unterschiedliche Aktivitäten. Sonnenhut, wenn wir den im Vorfeld nehmen, dann aktiviert er also schon die Blutabwehrzellen und er tut eigentlich imitieren ein Virus, sodass das Immunsystem wach wird. Deswegen bringt es wenig, Echinacea während der Infekte zu nehmen, sondern im Vorfeld können wir sagen, wir tun so, als ob ein Virus eindringt. Das Immunsystem wird wach, bildet Antikörper und Waffen dagegen und dann kommt das echte Virus daher und es sind alle Waffen schon an der richtigen Position quasi. Aber das Problem bei Echinacea ist, dass das Immunsystem so stimuliert wird, dass Autoimmunerkrankungen und Allergien eben auch hochgehen. Und deswegen sollte man wissen, ob man überhaupt Echinacea nehmen darf. Also Autoimmunerkrankungen, Hashimoto-Thyreoiditis, Rheuma, Lupus erythematodes, also Kollagenosen sollten die nicht verwenden, die Echinacea. Und bei Allergien, wie gesagt, kann es auch ziemlich hochploppen. Neurodermitika, alles, wo ein Autoimmunprozess dahinter ist, ist eigentlich Kontraindikation für Echinacea.
Okay.
Deswegen ordne ich bei Viren keine Echinacea, persönlich.
Mir kam jetzt so eine vielleicht ein bisschen blöde Idee im Kopf, aber das hört sich ja fast an wie eine pflanzliche Impfung.
Wie so eine Art, ja, so kann man sehen. Aber du wolltest 5 Pflanzen haben, die ich wichtig finde. Die Echinacea steht bei mir ganz hinten an bei Abwehrgeschichten. Die haben wir ab und zu mal verwendet, als mein Sohn noch in den Kindergarten gegangen ist und ständig irgendeinen neuen Keim nach Haus gebracht hat. Da haben wir dann Espiritox oder Pascotox, die berühmten Tabletten, die man eben in jeder Apotheke mit Echinacea bekommt, im Vorfeld einfach genommen. Die wichtigste Pflanze, die wir jetzt vielleicht verwenden können, ist auf jeden Fall die Zistrose. Die Zistrose war damals schon im Gebrauch von vielen Leuten, die sich mit Kräuterheilkunde auskennen, als die Schweinegrippe umging. Und damals gab es ja das Mittel Tamiflu, das in jeder Apotheke in gigantischen Mengen vorrätig war. Ganze Schränke waren voller Tamiflu, weil das angeblich laut Presse, laut Pharmaindustrie das wichtigste Mittel gegen den Schweinegrippe-Virus war. Und am Schluss hat sich jetzt in einer Studie herausgestellt, dass Tamiflu 100-mal weniger stark wirksam ist als die Zistrose. Das nur so nebenbei. Also es ist tatsächlich eine der interessantesten Pflanzen im Kampf gegen die Viren. Die Zistrose ist antibakteriell und antiviral. Man kann sie als Tee trinken. Es gibt Lutschtabletten in den Apotheken. Ich habe da selber auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man zum Beispiel den Hals rau hat und merkt, jetzt geht irgendwo was los, ich habe Halskratzen, dass dann man über Nacht die Lutschtabletten reinlegt und in den Mund und einfach zergehen lässt im Laufe von ein paar Stunden, immer wieder ein paar neue Tabletten nachlädt oder auch tagsüber eben fleißig den Tee trinkt. Zistrosentee ist jetzt überall wieder zu haben. Es gab ja jetzt einen Engpass am Anfang der Corona-Krise. Gab es in Kräuterläden plötzlich nichts mehr lieferbar und in Apotheken. Aber dieser Engpass ist behoben. Also wir haben jetzt überall wieder im Angebot Zistrosentee. Also 100-mal stärker als Tamiflu, das überzeugt mich schon. Die Studie habe ich auch erwähnt in dem Video über antivirale Pflanzen und die kann man nachlesen auch in meinem Praxishandbuch Frauenkräuter. Da habe ich es unter der Zistrose drin. Weil wenn eine Pflanze gegen ein Virus hilft, dann hilft es vielleicht auch gegen einen anderen Virus. Also ich spreche davon, wir dürfen ja Corona als Heilpraktiker nicht behandeln, lege ich auch gar keinen Wert drauf, sondern wir tun ja sowas wie Epstein-Barr-Virus, wenn die Frauen total erschöpft sind nach den Infekten zum Beispiel, also ein Jahr später oder 2 Jahre später, dann ist unser Einsatzgebiet da, die Erschöpfung zu beheben. Oder eben auch ein Lippenherpes. Und da kann man vielleicht mit Zistrose auch was erreichen. Also das wäre die Pflanze Nummer 1a. Du möchtest noch 4 weitere hören?
Mhm.
Ja, also ohne Thymian und Ravinsara, ätherisches Öl, mag ich auch nicht sein. Das tue ich nämlich in meine Venta Luftreiniger. Ich habe so ein Luftwäschegerät, womit man die Luft befeuchtet. Und da schmeiße ich einfach immer ein paar Tropfen von diesen antiviralen Ölen rein, damit sich das in der Praxis oder auch im Seminarraum oder wo auch immer, dass sich die ätherischen Öle verbreiten und eben die Viren quasi in der Luft einfangen. Also die stärksten antiviralen sind da, wie gesagt, Thymian und Ravinsara. Die Aroma-Leute kennen das. Und es gibt noch 2 ätherische Öle, auf die ich in Viruszeiten auf keinen Fall verzichten möchte. Das ist Kajeput und Niauli. Weil Niauli und Kajeput sind nicht nur antiviral, sondern die sind auch ganz besonders schonend für die Schleimhäute. Und die Eintrittspforte für die Viren sind ja sehr oft die Nasenschleimhäute. Und wenn man jetzt nicht gerade Allergiker ist oder Kleinkind oder schwer krank oder einfach sehr morbid, dann kann man das ätherische Öl pur auf einen Finger träufeln und die Nasenschleimhaut damit einmassieren. So kriege ich inzwischen meine Viren komplett weg. Also früher hat mich jedes Schnupfenvirus angesprungen und mit den ätherischen Ölen springen die dann von den Relingen und nicht ich. Also Kajeput und Niauli, das ist meine Waffe gegen Schnupfenviren. Und jeder weiß ja, wo fängt die Virusgrippe an? In der Nase und im Rachen. Und eine der wichtigen Pflanzen, die ich noch erwähnen möchte, ist das Süßholz. Süßholz ist auch in der Lage, also auch da gibt es Studien, die belegen, dass gegen SARS-CoV-Viren, also die Süßholzpflanze Wirkstoffe hat, die inaktiviert auch diese Viren. Und Süßholz ist zudem noch eine der wichtigen Pflanzen, die auch in die Lungen hineinwirken. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich eine Bronchitis kriegt oder eine Lungenbeteiligung bei Virusinfekten, dann haben wir mit der Süßholzpflanze eine mächtige antivirale Pflanze zur Hand. Die gibt es in fast jedem, in jeder Apotheke kann man zum Beispiel sich Tees holen, Hustentees, und muss immer hinten drauf gucken auf den Packungen, ob da Süßholz drin ist. Ich persönlich bediene mich aus dem Kräuterladen mit Lakritzstangen, die ich zerkleinere und in den Rachen lege, also immer wieder so ein Linsenkorn großes Stück, wenn ich wirklich merke, dass es an die Substanz geht. Aber das sind noch lange nicht alle antiviralen Pflanzen und auch noch nicht die wichtigsten, und das sind nur mal so Paar, die ich jetzt anreiße, weil die Pflanzen haben fast alle antivirale Aktivität, mehr oder weniger. Aber es gibt natürlich welche, die jetzt ganz speziell wie Thymian, Niauli, Kajeput, Süßholz schon durchgetestet sind und wo viele Praxiserfahrungen vorliegen.
Lakritz ist ja in vielen Hustentee-Mischungen, Süßholz ist in vielen Hustentee-Mischungen drin, und das ist dann so dieser lakritzige Geschmack. Also für alle Nichtwissenden, Süßholz und Lakritze ist sozusagen ein und dasselbe. Lakritze entsteht durch so eine spezielle Einkochung aus der Wurzel. Lakritz findet man jetzt ja in unendlich vielen Varianten. Im Supermarkt, im Biomarkt und was weiß ich wo, überall. Ist es dann auch sinnvoll, einfach Lakritz zu essen?
Nein.
Du holst dir das selbst aus dem Kräuterladen. Ja. Wo liegt da der Unterschied?
Also der Unterschied zwischen den Lakritz-Bonbons und Lakritz-Süßigkeiten, die wir kennen, ist, dass da wenig Wirkstoff drin ist, viel Geschmack und ganz viel Zucker. Das ist nicht die wirkliche Heilwirkung. Klar, wenn ich nichts anderes habe, dann würde ich auch eine Lakritz-Schnecke essen, um meine Stimme zum Beispiel zu besänftigen. Also es ist ja eins der besten Mittel, um der Redner und Sänger, um ihre Stimmbänder quasi zu ölen. Und die echte Arzneilakritze ist nicht mit Zucker versetzt, sondern das ist der eingedickte Wurzelsaft aus der Süßholzpflanze. Und die Starklakritze ist damit natürlich noch mal stärker als die Teemischung, wo jetzt 0,02 Gramm Süßholzwurzel drin sind. Starklakritze ist allerdings auch ein Forte-Therapeutikum. Das heißt, es kann auch Nebenwirkungen entwickeln, wenn man es zu lang und zu viel nimmt. Die Lakritze ist in der Lage, ein Enzym zu stören, das in der Leber dafür zuständig ist, Cortisol abzubauen. Deswegen würde bei Dauereinnahme von Starklakritze der Cortisolspiegel ansteigen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und in der Folge davon würden dann eben Wassereinlagerungen zustande kommen und zum Beispiel auch Blutdrucksteigerung. Und deswegen dürfen natürlich Blutdruckkandidaten oder Menschen, die schon Cortison nehmen, die sollten jetzt nicht noch mit Starklakritze hantieren. Aber ein, zwei Tassen Tee kann man natürlich trotzdem noch trinken von der Süßholzwurzelrinde. Auch der gibt natürlich Geschmack ab, aber bitte nicht vergleichen mit den Süßigkeiten, die man kennt. Es gibt ganz ekelhafte Lakritz-Süßigkeiten und viele sind erstaunt, wenn sie dann den puren Arzneipflanzengeschmack plötzlich wahrnehmen, dass der ganz viel milder ist oder angenehmer und erträglicher als das, was man so von den Süßigkeiten kennt.
Also macht doch einen großen Unterschied, ob ich das jetzt wirklich einfach esse, weil es gibt ja, für mich gibt es immer so zwei Menschengruppen. Die einen lieben Lakritze und die anderen sagen, genau. Oh nee, geh bloß weg damit. Das ist wie mit Marzipan. Entweder man liebt es oder man kann es überhaupt nicht essen. Ja. Ich war vor vielen Jahren, als ich das erste Mal in Dänemark war, war ich so fasziniert, weil du kriegst ja Lakritz in allen Varianten, wo ja das angeboten wird und die Menschen, die essen das wie bei uns eben andere Dinge. Also ja. Ist jetzt so eine spontane Frage, wie kommt es eigentlich, dass das im Norden so verbreitet ist, Lakritz?
Das sind wahrscheinlich die Handelswege, da müsste ich nachforschen. Ich vermute, dass einfach die Handelswege von den Ursprungsländern eine Rolle spielen.
Okay.
Ich kenne persönlich Lakritze leider nur aus dem Botanischen Garten. Also die Süßholzpflanze aus den botanischen Gärten überhaupt.
Ja, wir hatten die früher auch angepflanzt im Kräutergarten und das ist ja eigentlich was völlig Unbedarftes. Das heißt, die hast du einmal und dann wächst und musst du eigentlich gar nicht mehr drum kümmern.
Ja.
Jetzt bin ich aber doch noch ein bisschen neugierig, wenn du sagst, es gibt doch noch einige antivirale Pflanzen, die jetzt vielleicht auch wichtig wären. Wir haben jetzt so 5 und mehr, aber bin neugierig. Was gibt es denn sonst?
Ja, die Melisse zum Beispiel, die macht die Zelle stark, dass das Virus nicht eindringen kann. Das weiß man in Bezug auf Herpesviren, aber man hat auch bestimmte andere Viren gefunden. Und die Melisse ist gleichzeitig auch die Pflanze der Gelassenheit. Und das ist das, was uns jetzt in 2020, wo die Viren die Weltmacht übernommen haben oder besser gesagt die Virologen die Weltmacht übernommen haben, da fehlt den Menschen eine Sache ganz besonders und das ist Gelassenheit. Ja. Aber auch gleichzeitig etwas Antivirales in die Hände zu bekommen. Und das ist erstaunlich, weil man weiß schon seit den 1960er Jahren hat man schon nachweisen können, dass die Melisse antiviral aktiv ist. Also trinkt nicht nur Süßholz und Thymianbrot und Knoblauch, sondern trinkt auch ab und zu mal bitte schön eine Tasse Melissentee. Da geht es nicht darum, viel zuzuführen. Die Melisse, die wirkt in kleinen Mengen sehr gut auf das limbische System und kann uns ganz gut beruhigen und uns in die Mitte bringen wieder. Weitere antivirale Pflanzen sind die Gerbstoffdrogen wie Turmentil zum Beispiel, die Blutwurz, die ist auch ziemlich stark wirksam gegen zum Beispiel Coxsackie-Viren und man hat also Rotaviren untersucht bei Kindern, dass die da sehr gut die Viren inaktiviert, den Durchfall lindert und also die Darmbeteiligung reduziert. Und mit Blutwurz hantiere ich in diesen Zeiten auch sehr viel rum. Ich habe eine Mundspüllösung zum Beispiel, wo Blutwurz enthalten ist. Da gibt es verschiedene Hersteller, die Blutwurztinktur hineintun wegen der Gerbstoffe, weil die eben antiviral sind. In der Blutwurz kommt Turmentilrot vor und das ist ganz gezielt antiviral. Es gibt auch Rachensprays in Apotheken zu kaufen, wo Blutwurz drin ist, kombiniert mit Myrrhe. Ich sag mal, mein Lieblingsspray ist jetzt das Refa-Os-Mundspray. Auch gerade in Viruszeiten Lieferengpässe, aber das gibt es ja wieder und da haben wir ganz viele Leute, die dann sagen, jetzt werde ich gar nicht mehr krank, weil beim leichtesten Halskratzen fange ich an, im Hals einfach mit Blutwurz zu arbeiten, also entweder das Spray hineinzusprühen oder den Mund zu spülen oder gurgeln, was auch immer man da machen mag.
Und bei Blutwurz finde ich einfach auch so schön, so die Mundschleimhaut, wenn man ein bisschen geschwollene Zahntaschen hat oder auch immer wieder blutendem Zahnfleisch, ist die ja einfach genial. Die nimmst ein, zweimal und du merkst sofort, wie sich alles beruhigt.
Das ist das Beste, was es gibt, ja, für fürs Zahnfleisch. Wenn ich eine ganz kurze Anmerkung machen darf, ich hatte eine Zahnpflege, also so eine professionelle Zahnreinigung mit einer Zahnärztin, die hätte ich fast gebissen und sie mich auch. Wir haben uns gar nicht verstanden, aber die hat dann rumgeschraubt in meinen Zähnen und hinterher hat sie mir ein antibiotisches Cremchen aufgeschrieben und meinte, ich werde jetzt eine Woche krank sein, weil sie so viel aufgewühlt hat. Den Zettel habe ich natürlich sofort zerrissen und bin nach Hause und habe Blutwurz gespült. Das hat keinen halben Tag gedauert und die ganze Entzündung, die sie also mit ihren Werkzeugen da verursacht hat, war weg. Also das ist die Blutwurz. So erlebe ich sie. Da gibt es überhaupt keine Resistenz. Weder Bakterien noch Pilze noch Viren haben einen Schutz gegen mehr als 20% Gerbstoffe, die in ihr drin sind.
Also ich könnte es jetzt ignorieren, was du gerade gesagt hast, aber da geht mir doch jedes Mal wirklich, da fallen mir Schnürsenkel von der Schuhe ab, weil ich das so von vielen Jahren im Kräuterladen kenne. Sie werden jetzt eine Woche krank sein. Wie kann man sowas zum Mensch sagen?
Ja, das ist der böse, das ist Zauber, das ist das Verzaubern, das negative Verzaubern. Früher hätte man gesagt, das ist ein Behexen. Ja. Aber zum Glück hatte ich die Antihexenpflanze Tormentil bei mir. Und das macht natürlich die moderne Medizin, das machen unsere Virologen jetzt auch, dass sie uns kränker reden und das Virus virulenter machen, als es im Endeffekt ist. Das beweisen die Zahlen, wenn man bitte mal auf die Todeszahlen und Erkrankungszahlen bei den anderen Viruserkrankungen schaut, dann ist Corona lange nicht das, was uns vorgemacht wird. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung und ich nutze einfach meine Freiheit der Meinungsäußerung.
Danke, ich schließe mich absolut deiner Meinung an. Auf dem Weg bin ich auch, habe aber jetzt auch gelernt in den ganzen letzten Wochen, es ist meine Meinung und ich werde sie nicht überall kundtun, weil ja, die Angst ist so enorm zum Teil und da sind wir doch froh, dass wir die Melisse haben. Und ich mag jetzt auch noch dazu sagen, es dreht sich hier um die ganz normale Zitronenmelisse, die hast du einmal im Garten, die ja normalerweise wuchert und sich ausbreitet. Ist eine tolle Bienenpflanze, gibt einen super tollen Geschmack und was ich auch so schön finde bei der Melisse, du kannst sie ernten, 3 Wochen später ist es schon wieder in der Größe da. Also sie schenkt sich uns einfach.
Nur, dass es kein Missverständnis geht. Also die Melisse ist jetzt nicht die Pflanze gegen Coronavirus-Infektionen, aber bei Lippenherpes beispielsweise kann man einfach ein Blatt nehmen und auf das Bläschen einfach drauf reiben oder einfach Tee trinken davon und das spülen und waschen und so weiter. Sehr stark. Antiviral ist auch noch der Majoran. Die ganzen Lippenblütler, zu denen wir Rosmarin, Majoran, Gundelrebe, Lavendel, Melisse, all die Lippenblütler enthalten Labiatengerbstoffe, die sind auch stark antiviral. Und das ist in jedem Lippenblütler mehr oder weniger Labiatengerbstoff enthalten.
So faszinierend unsere Natur.
Jetzt habe ich es wieder nicht verstanden.
So faszinierend unsere Natur. Ach so. Es ist einfach alles da und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es geht darum, jetzt einfach auch mal dieses Wissen mehr und mehr in die Welt zu bringen. Das ist ja auch mein Ansinnen für diesen Kongress Medizin der Erde, um Menschen, ich glaube, sie waren noch nie so offen für Alternativen wie im Moment, wirklich mal aufzuzeigen, was wir eigentlich alles an Schätzen haben und dass da draußen alles wächst, das uns gut tut, vorbeugend und ausheilend.
Das ist genau das Problem, warum ich auch sehr gerne dieses Interview hier halte, weil im Augenblick wird die Naturmedizin im Kampf gegen die Viren überhaupt nicht erwähnt in den großen Medien. Es heißt nur, wir müssen alle warten auf die Impfung die sicher sehr gefährlich sein wird, weil man kündigt ja jetzt schon an, dass die Impfung schneller als geplant auf den Markt kommt. Das heißt, sie wird oberflächlicher und kürzer überhaupt wissenschaftlich untersucht auf mögliche Folgeerscheinungen. Und es wird links liegen gelassen, dass die ganze Natur ja eine große Apotheke ist, egal ob es unser Garten ist oder unser Gemüsegarten oder unser Kräutergarten oder die wilde Natur draußen. Überall wachsen antivirale Pflanzen und die Menschen sollten lernen, sie wieder so zu gebrauchen, dass sie stark werden gegen den Angriff von außen, weil Viren brauchen einen schwachen Wirt. Die warten nur darauf, dass wir erschöpft sind, dass wir ängstlich sind, dass wir zu wenig Sonnenlicht haben und zu wenig Luft und vielleicht sogar auch hoffnungslos sind. Und da muss man also einfach versuchen, die grünen Freunde wieder zu aktivieren und sich umzuhorchen. Was ist denn alles mit Pflanzen machbar, mit ätherischen Ölen, mit den anderen Pflanzeninhaltsstoffen? Es gibt so viele Inhaltsstoffe, die inzwischen nachgewiesenermaßen, wissenschaftlich erwiesen, antiviral sind, dass man eigentlich nur gucken muss, wer passt zu mir, wer will zu mir. Und da möchte ich vielleicht den Zuhörern einen ganz kleinen Rat geben, geht einfach mal rund ums Haus und guckt, mit welcher Pflanze ihr persönlich in Kontakt treten wollt. Paracelsus hat schon vor 500 Jahren gesagt, wo das Übel ist, da ist auch das Heilmittel, die Pflanze, die Arznei wächst beim Kranken im Garten. Das hat er schon gesagt. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist Medizin aus dem letzten Jahrtausend, aber Wahrheit und Weisheit hat kein Verfallsdatum.
Danke für diesen Satz. Danke. Ja, und dass die Kräuter um uns herum wachsen, die wir brauchen und sogar zu uns kommen, wenn wir sie brauchen. Das ist also auch meine Überzeugung, wo Menschen immer wieder sagen, du, wie kann das sein? Ich habe es nicht anpflanzt, nicht eingesät, nichts und guck mal, was da auf einmal in meinem Garten wächst oder sogar im Balkonkasten. Und das ist schon so das eigene Wesen der Pflanzen. Und ich glaube, da dürfen wir noch ganz viel drüber lernen, wenn wir uns mit dem Herzen öffnen und uns für diese auch feinstoffliche Seite dieser grünen Freunde öffnen.
Aber die Menschen haben derzeit Angst vor einem unsichtbaren Feind, dem Virus. Und diese Angst macht blind. Und das ist schade. Deswegen vielleicht noch die Angstwurz zum Abschluss, dass man mal darauf hinweist, die Engelwurz, Angelika, Archangelika, der Erzengel unter den Heilpflanzen, ist ja auch antiviral im gewissen Maß und hilft auch für die Bronchien. Sie hat auch den Beinamen Brustwurz und eben auch den Beinamen Angstwurz. Und vielleicht hilft es, wenn man sich auch manche Engel einfach in den Garten holt und nicht wartet, bis sie von alleine kommen, sondern in die nächste Gärtnerei geht. Die freuen sich bestimmt, wenn sie jetzt aufmachen wieder. Bei uns zumindest in Bayern werden die Gärtnereien jetzt wieder geöffnet. Und da kann man nach Engelwurzpflanzen schauen und sich mit diesen Pflanzenwesen einfach mal ein bisschen anfreunden. Weil zuerst muss die Angst weg. Und wenn die Angst weg ist, dann können wir wieder klar sehen. Dann ist die Seelenklarsicht wieder gegeben. Und dann können wir uns wieder verbünden mit den Pflanzen.
Ja, das stimmt. Die Angst, das ist wie so ein Nebel, wie so ein Vorhang, der hier dicht macht und wo vieles einfach gar nicht mehr zu uns kommen kann. Genau. Nochmal auf die Melisse, die ist für mich so allumfassend eigentlich auch, gerade mit dieser beruhigenden Wirkung, weil, also ich nehme sie auch oft so wahr, Menschen, die so total angespannt sind. Also klar, Angst lässt ja auch anspannen, zumachen, dicht machen, eng hier in der Brust. Mhm. Und für mich ist Melisse sowas wie so, das lässt, das entspannt, das auch hier, wenn der Nacken zukrampft und immer wieder Kopfweh kommt, das sind ja auch diese Verkrampfungen, diese Anspannungen. Und sie hat für mich immer den Effekt so, Schwäbisch, es lommelt jetzt alles. Es ist locker und leicht und klar, ja. Sie kann das nicht für uns tun, aber ich denke immer mit diesen Pflanzen, es geht viel leichter, dieses Entspannen, weil sie einfach schon mal die Muskulatur entspannt und dann entspannt sich automatisch auch ein bisschen zumindest der Geist.
Man weiß bei der Melisse, dass sie die Stressreize im limbischen System filtert. Und wenn man zu viel Zeitung geguckt hat in diesen Zeiten und zu viel Fernsehen geschaut hat, zu viel Nachrichten, zu viel von diesen angstmachenden Medien konsumiert hat, dann hilft die Melisse vielleicht oder hoffentlich auch, ein paar dieser Reize gar nicht weiterzulassen. Also damit die nicht runterkommen ins Bewusstsein, weil es ist wirklich schlimm, was gerade passiert. Und die Melisse ist sicher eine Pflanze, die da helfen kann, ein bisschen mehr in die eigene Mitte zu kommen. Sehe ich auch so. Die Melisse ist auch eine Herzheilpflanze nach Paracelsus. Ich verwende sie sehr oft in den Wechseljahren bei Frauen, die Herzrhythmusstörungen kriegen. Melisse, Weißdorn, Herzgespann in Mischung, wunderbare Teemischung.
Mag ich echt noch so eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe 1975 meine Druckistenlehre begonnen. Und gibt es auch heute noch diese berühmte Klosterfrau mit diesem Geist. Und den hatte man also von 20 Milliliter bis zu 1 Liter Flasche, so stand der immer im Regal. Und wir hatten eine Dame, die war bestimmt so um die 70 rum, so eine ganz, Entschuldigung, biedere Frau, so ganz korrekt anzogen, aber so ein bisschen altbacken, und die kam dann immer rein. Jede Woche hat sie sich 500 Milliliter Klosterfrau Melissengeist gekauft. Und so nach einem halben Jahr in meiner Ausbildung habe ich sie mal gefragt, Entschuldigung, was machen Sie eigentlich mit diesem Klosterfrau Melissengeist? Und dann sagt, das ist meine Medizin. Deshalb, ich werde bestimmt mal 100 Jahre alt. Das tut mir so gut und ich nehme das jeden Tag in meinen Tee, auf den Würfelzucker, und das war für mich so okay. Und mein Chef, wo die Ute draußen war, hat gesagt, ja, ja, das sind die heimlichen Alkoholikerinnen mit Justfrau Geist. Aber also allein dieses zeigt ja auch wieder, wie lange es eigentlich so tolle Mittel gibt, die in der heutigen Zeit genauso noch aktuell sind, und dass ja eigentlich auch in jedem Klostergarten ähnliche Pflanzen eingepflanzt worden sind, aber die Melisse war ja immer dabei.
Mhm. Ja, nicht Paracelsus war es, jetzt muss ich nachdenken, astrologisch hat Nicolas Culpepper gesagt, Sonne und Venus heilen alle Leiden. Und die Melisse wird der Venus zugeordnet, die Engelwurz der Sonne. Und beide sind ja Bestandteile von Lebenselixieren wie Melissengeist. Mhm. Also das sind die Universalheilmittel. Allerdings ist der Melissengeist nicht jetzt das Mittel, was ich gegen Viren ins Gefecht werfen würde. Wenn alle meine anderen, ich sag's nur, wenn alle meine anderen Waffen weg wären, würde ich vielleicht auch mit Melissengeist gurgeln, weil zur Not frisst der Teufel Fliegen, wie wir wissen. Aber ich finde dann doch ein Süßholz und ein Thymian und ein Kajeput ein bisschen stärker. Und bei der Melisse ist, wie gesagt, der wässrige Extrakt der, der am stärksten antiviral wirkt, weil dort sind auch die Gerbstoffe drin.
Vielen Dank, liebe Margret, für so viel kompaktes Wissen und ja, den Menschen jetzt auch an die Hand geben. Guck mal, was es alles gibt, und wie wir uns hier wirklich schützen können, aber auch mit was ich ausheilen kann. Hast du jetzt hier heute noch irgendwie so eine ganz spezielle Botschaft für die Menschen, die jetzt so einfach aus dir heraus sprudeln möchte?
Grün ist die Hoffnung. Wir sollten wirklich den pflanzlichen Helfern uns zuwenden, statt diese ganze Panikmache von den Virologen uns reinzuziehen und Angst zu haben vor den Viren, sollten wir uns Verbündete holen, und die sind draußen in der Natur, im Wald, im Garten, überall. Also ich bitte einfach die Leute, sich da zu informieren. Ich habe ein Video auch gemacht zum Thema antivirale Pflanzen, ein Webinar, das man auf YouTube oder Vimeo-Kanal dann runterholen kann. Schaut euch solche Sachen an, blättert in den Büchern, schaut nach Studien. Es ist so viel schon da und es muss einfach nur gegriffen werden und genommen werden. Ja. Dann brauchen wir keine Angst haben vor Viren, können uns stark machen.
Und da mag ich jetzt auch nur anfügen, gerade über Natura Naturans, da gibt es ja unzählige DVDs von dir über alle möglichen Bereiche, wo Mensch, wo Frau sich überhaupt was denken kann, über körperliche Symptome, über Erkrankungen, aber auch, wie kann ich mich stärken. Und diese DVDs, es ist so genial, sich die anzuhören. Ihr habt das bei euch im Shop mit drin, natürlich auch mit allen Büchern. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, wo sich Menschen immer mehr dafür öffnen und so froh sind, dass Menschen wie du schon seit Jahrzehnten hier so eine tolle Vorarbeit leisten. Ich danke dir.
Vielen Dank für die freundlichen Worte. Danke für das Feedback. Ja, ich hoffe, dass viele Menschen das hören und sich wieder den Pflanzen zuwenden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, liebe Margret. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal. Und euch, liebe Zuschauer, wünsche ich auch alles, alles Gute. Und ihr wisst jetzt, was ihr alles an tollem Werkzeug in die Hand bekommen habt. Und jetzt geht es nur noch darum, es zu tun.
Tschüss. Genau. Tschüss, auf Wiedersehen.